Passagen. Aus dem Radio Kulturhaus.
Es begrüßt Sie Heimo Godler. Heute in den Passagen im Zeitraum. Johannes Kaup im Gespräch mit der Migrationsforscherin Judith Kohlenberger. Seit Europas großer Flüchtlingskrise 2015 und verstärkt durch die Wahlen in Österreich und in Deutschland manifestiert sich in der Gesellschaft eine neue Härte in Wort und Taten. Das Leid und Elend an unseren Grenzen, aber auch in den aktuellen Kriegsgebieten, scheint viele gleichgültiger, kälter und empathielos gegenüber Minderheiten und Marginalisierte zu machen. Die Kulturwissenschaftlerin Judith Kohlenberger liefert in ihrem Buch »Gegen die neue Härte« eine Gesellschaftsanalyse der Gegenwart. Darin wird deutlich, welch hohen Preis wir für unsere Abschottung von anderen zahlen. Wer der Welt mit Härte begegnet, wird sie hart erfahren, sagt Kohlenberger. Sie setzt dem das Konzept der Zugewandtheit entgegen. Sie regt an, dafür Räume für Austausch, Nähe und Demokratisierung zu schaffen. Ein Plädoyer für eine praktische Politik des Mitgefühls. Judith Kohlenberger ist Kulturwissenschaftlerin und Migrationsforscherin. Seit Herbst 2015 forscht und lehrt sie zu Flucht, Asyl und Zugehörigkeit, unter anderem an der Wirtschaftsuniversität Wien, dem Österreichischen Institut für internationale Politik und dem Jacques Delors Center der Hertie School in Berlin. Ihre Arbeit wurde in internationalen Journalen veröffentlicht und vielfach ausgezeichnet. Sie ist Sprecherin des Integrationsrates der Stadt Wien und Host des Podcasts Aufnahmebereit. Kohlenbergers Buch »Gegen die neue Härte« steht auf der Sachbuch-Bestsellerliste von Welt, Neuer Zürcher Zeitung, ORF und Radio Berlin-Brandenburg. Aufgenommen haben wir dieses Gespräch am 28. Jänner im Radiocafé des Radiokulturhauses in Wien.
Wir haben erst kürzlich die Antrittsrede des US-Präsidenten Donald Trump miterlebt. Dort kündigte er an, Zitat, Millionen und Abermillionen krimineller Ausländer abschieben zu lassen. Er erließ gleich Dekrete, um die geplante Massenabschiebung von Migranten ohne Aufenthaltserlaubnis mit sofortiger Wirkung in Gang zu setzen. Abgeschoben werden sollen auch Menschen, die keine Straftaten begangen haben. Ausdrücklich erlaubt wurde auch die Verhaftung in Kirchen und Spitälern. In den USA gibt es eine Tradition eines Gebetsgottesdienstes, wenn ein neuer Präsident antritt. Die anglikanische Bischöfin Marian Edgar Budde hat diese Chance genutzt, um dem neuen US-Präsidenten ins Gewissen zu reden. Und bei ihrer Predigt appellierte sie an Trump, keine Abschiebungen illegaler Einwanderer anzuordnen. Auch wenn die Menschen keine Staatsbürger seien und nicht über die erforderlichen Papiere verfügen, bestehe die überwiegende Mehrheit der Einwanderer nicht aus Kriminellen. Budde sagt, Zitat, sie zahlen Steuern, sie sind gute Nachbarn, sie sind treue Mitglieder unserer Kirchen und Moscheen, Synagogen und Tempel. Ich bitte Sie um Erbarmen, Herr Präsident, mit denjenigen in unseren Gemeinden, deren Kinder Angst haben, dass ihnen ihre Eltern weggenommen werden. Trumps Reaktion nach dem Gottesdienst nicht aufregend. Ihr Ton war unangenehm, weder überzeugend noch klug. Auf Truth Social ergänzt er, sie ist eine linksradikale Trump-Hasserin. Sie und ihre Kirche sollen sich bei mir entschuldigen. Bischöfin Budde hat die Entschuldigung verweigert. Judith Kohlenberger, Sie haben letztes Jahr ein Buch unter dem Titel »Gegen die neue Härte« geschrieben. Was ist denn das Neue an dem, was wir jetzt gerade erleben?
Zuerst mal herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass so viele sich für dieses Thema interessieren und offenbar auch gerne im Persönlichen gegen die neue Härte angehen wollen. Ich finde, das stimmt sehr optimistisch und ist sehr ermutigend in Zeiten wie diesen. Ich finde das Beispiel, das Sie gebracht haben, wirklich paradigmatisch eigentlich dafür, wo wir gerade stehen auf der Welt, weil da für mich zwei Ebenen reinkommen, aus denen diese neue Härte besteht. Das eine ist eine Form von, man könnte sagen, Verrohung in Wort und in Tat. Das sieht man ganz eindeutig in der Art und Weise, wie der Trump'sche Wahlkampf geführt wurde, aber auch wie die ersten paar Tage jetzt in der zweiten Amtszeit abgelaufen sind. Man muss sagen, diese Haltung der Härte ist ja mittlerweile absolut salonfähig geworden, beziehungsweise war das ja etwas, wofür er auch gewählt wurde. Ja, so ein bisschen auch der Sound der Gegenwart, glaube ich. Und das übersetzt sich ja nicht nur in eine Sprache, die sehr ausgrenzend bis hin zu populistisch und verhetzend ist, sondern das übersetzt sich auch in Politiken, die halt abhärten nach außen, dicht machen. Isolationismus auf allen Ebenen, nicht nur, dass er tatsächlich eine Mauer um Amerika bauen will, sondern er will sich ja auch im wirtschaftlichen Sinne eigentlich zurückziehen und als ehemalige sogenannte, wie er immer sagt, Weltpolizei, als die sich Amerika geriert hat, will er sich sowieso zurücknehmen, sollen die anderen jetzt schauen, dass die Menschenrechte irgendwo eingehalten werden, er kümmert sich nicht mehr darum. Eigentlich der Blick ins Innere und nach außen hin eben die Verhärtung. Ich glaube, das ist das eine. Und das andere aber, was da auch so ein bisschen im Windschatten daherkommt, dieser neuen Härte, ist, dass vieles von diesen Politiken, aber auch von dieser Sprache, die er verwendet und die, durch die er auch versucht, noch stärker in die Spaltung und in die Polarisierung reinzugehen, dass das natürlich, wenn man sich es genauer anschaut, bar jeglicher empirischer Evidenz ist, bar jeglicher Realität eigentlich. Ja. Also wir wissen, er hat ja zum Beispiel auch ganz stark angekündigt, dass er Massendeportationen durchführen möchte. Selbst wenn das möglich wäre im großen Stil, würde das im Grunde massive wirtschaftliche Einbrüche für die USA bedeuten. Also es geht jetzt nicht nur, ohne dass ich jetzt die Worte der Bischöfin kleinreden möchte, überhaupt nicht, aber es geht nicht nur um dieses Erbarmen, sondern es geht eigentlich auch um eine Form der Rationalität, die er vermissen lässt in seinen Politiken. Ich habe mir das heute vor der Sendung angesehen. Tatsächlich wäre es so, wenn Trump alle undokumentiert aufhältigen Migranten in den USA deportieren würde, dann würden ihm pro Jahr 96 Milliarden Dollar an Steuern entgehen, weil die zahlen nämlich diese undokumentierten Migranten. Und in der Landwirtschaft beispielsweise sind über 40% der dort Beschäftigten undokumentiert. Also man sieht schon, was das für massive Auswirkungen hätte, jetzt nicht nur auf die Wirtschaft, sondern generell auf das ganze Gefüge. Das heißt, es ist nicht nur eine verrohte Form der Politik, sondern eigentlich auch eine irrationale und, ich erlaube mir das zu sagen, eine dumme Politik.
Ich möchte mal beginnen mit der Flüchtlingsbewegung 2015, weil das sozusagen eine Zäsur war. Da hat sich zunächst sehr viel Hilfsbereitschaft und Solidarität in der Bevölkerung gezeigt. Es haben sich angesichts des Versagens von Politik neue Netzwerke gebildet, aber auch neue Netzwerke der Fluchtforschung. Viel Gutes, sagen Sie und schreiben Sie, sei damals geschehen. Dennoch haben sich Risse in der Migrationspolitik gezeigt, unsolidarisches Verhalten, Rechtsbrüche, gewaltsame Abschiebungen, tausende Tote im Mittelmeer, Militarisierung der Grenzen. In Ihrem Buch Gegen die neue Härte ziehen Sie eine Bilanz und sagen, wir haben leider versagt. Worin besteht dieses Versagen?
Also in dem Fall war dieses Wir wirklich ein eng gemeintes Wir und ich habe das auf meine Kolleginnen, Kollegen und mich in der Flucht- und Migrationsforschung bezogen und das hatte tatsächlich Fuß tatsächlich in einem Erlebnis, das ich hatte bei einem akademischen Workshop an der Universität Bonn, wo wir eigentlich Forschungsprojekte präsentiert haben, diskutiert haben. Und dann ganz zum Ende dieses Workshops hat eben einer dieser Kollegen, tatsächlich einer der Älteren kurz vor der Pensionierung, diese Frage gestellt: Wo haben wir versagt? Weil offenkundig haben wir versagt. Was wir erkennen ist, dass der Stand der Forschung dazu, wie Fluchtbewegungen zustande kommen, wie man sie stoppen kann oder auch nicht stoppen kann, durch Politik steuern kann oder nicht steuern kann, warum Geflüchtete dieses oder jenes Zielland auswählen etc., da gibt es sehr viel empirisches Wissen aus unterschiedlichen Disziplinen. Und zwischen dem Stand des Wissens und der politischen Debatte, dem öffentlichen Diskurs dazu, klafft eine riesige Kluft auf. Und die Kluft geht immer weiter auseinander.
Science Policy Gap nennt man das.
Und ich kann mir nur vorstellen, ich weiß es nicht, aber ich kann mir denken, dass vielleicht es den Klima Klimaforschenden vor 10, 20 Jahren auch noch ähnlich gegangen ist, ja, die immer darauf hingewiesen haben, wir wissen, was sich da tut, hallo, hört mal auf uns. Ja. Jetzt habe ich den Eindruck, auf die Klimaforscher hört man, umsetzen tut man es zwar nicht, aber es ist sozusagen anerkannt, dass wir uns in weiten Teilen anerkannt, dass wir uns in dieser Klimakrise befinden. Aber bei der Migrationsforschung ist es wirklich frappant, weil, um nur ein Beispiel jetzt zu nennen, um es anschaulich zu machen, niemand in der neueren Migrationsforschung argumentiert mit diesen uralten und veralteten Push-Pull-Modell. Das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. In der Politik redet man am liebsten vom Pull-Faktor. Und das ist,
können Sie kurz erklären, was das ist?
Ja, die Idee sozusagen, dass also ein beliebter Pull-Faktor laut Politik vor allem wären hohe Sozialleistungen in europäischen Aufnahmeländern und die würden wie ein Magnet quasi Flüchtlinge anziehen. Da gibt's jetzt, könnte ich jetzt wirklich eine ganze Vorlesung dazu halten, warum einfach Fluchtbewegungen und generell Migrationsbewegungen auf der Welt nicht so schematisch und einfach ablaufen. Das ist eine multikausale Entscheidung, wie jede menschliche Entscheidung. Da zählen viele Faktoren hinein, unter anderem auch tatsächlich die persönlichen Ressourcen, die ein Mensch hat, um überhaupt so weit zu fliehen. Und da spreche ich noch gar nicht von den konkreten Treibern, also Migrationstreibern im Herkunftsland, wie Krieg, politische Verfolgung und so weiter. Und das ist leider wirklich nur ein Beispiel von sehr, sehr vielen, wo wir leider anerkennen müssen, entweder haben wir in der Kommunikation versagt, es haben vielleicht, jetzt blicke ich Sie an, die Medien versagt im Rüberbringen dieser Information, in der Übersetzung dieser Information. Ich stelle diese offene Frage. Es hat vielleicht, die Politik versagt im Sinne von, wir wollten es nicht hören, weil es unbequem ist. Oder manchen politischen Akteuren würde ich sogar unterstellen, wir wollten dieses Migrationsproblem eigentlich gar nicht lösen, weil wir profitieren davon, wenn Integration nicht gelingt, wenn sozusagen Sicherheitsthemen immer und immer wieder aufkommen, etc. Also auch das ist, glaube ich, ein Faktor. Und natürlich in der öffentlichen Debatte merke ich ganz deutlich etwas, was wir in den Sozialwissenschaften als Regime Shift bezeichnen. Da gibt es konkrete, tatsächlich vorhandene strukturelle Problemlagen in unseren Schulen, am Wohnungsmarkt, im Gesundheitssystem etc. Die hängen unter anderem auch mit einem höheren Grad an Diversität in modernen Migrationsgesellschaften zusammen. Österreich ist so eine, ob wir es wollen oder nicht. Ja. Was dann aber geschieht, ist, dass wir nicht darüber sprechen, wie die Bildungspolitik, die Wohnungspolitik, die Sozialpolitik etc. diese Probleme lösen kann, sondern alles wird geschoben, und das ist dieser Regime-Shift, auf die Migrationspolitik. Und irgendwann kommen wir als Ableitung zu der einen Maßnahme, die uns jetzt alles erretten wird, auf Grenzen dicht. So gesehen und so geschehen tatsächlich bei Solingen, wir erinnern uns, im Sommer vergangenen Jahres, da ging es eigentlich um Extremismus, Radikalisierung, die vielfach vor allem im Inland passiert. Und die einzig für mich erkennbare Maßnahme, die man gesetzt hat, um dieses tatsächliche Problem der steigenden Radikalisierung von vor allem jungen Menschen zu adressieren, war, wir schließen die Schengen-Grenzen, die Binnengrenzen eigentlich, wodurch aber in keinster Weise thematisiert oder adressiert wurde, dass viel von dieser Radikalisierung im Land unter der zweiten, dritten Generation von Migranten passiert.
In Österreich kann möglicherweise in ein paar Wochen eine Partei einen Kanzler stellen, dem vorschwebt, dass unsere Heimat eine Festung Österreich werden soll, inklusive einer Flüchtlingspolitik, die klar der europäischen Rechtsordnung widerspricht. Selbst wenn diese politische Situation nicht eintreten sollte, muss man konzidieren, dass mindestens ein Drittel der österreichischen Bevölkerung mit ihrer Stimme diese Politik unterstützt. Welche wissenschaftlichen Fakten würden Sie denn als Migrations- und Fluchtforscherin hier in die Debatte einbringen, und hier, um hier Positionen zu klären?
Also ich komme gleich zu den Fakten. Ich glaube aber, dass das total wurscht ist. Ja. Also ich glaube tatsächlich, also ich muss ja sagen, nicht, dass ich nicht dran glaube, aber darum geht es nicht. Ja. Es geht ganz stark um die Emotion, um die Emotionalisierung, um die Stimmung, und darauf verstehen sich halt vor allem rechtspopulistische Parteien sehr, sehr gut. Das heißt, alles, was ich jetzt sagen würde in Richtung eines, ich weiß es nicht, Herbert Kickels oder ich sage mal einer Alice Weidel oder wie auch immer, wäre für die allermeisten, die diese Parteien wählen, eher, glaube ich, irrelevant. Ja, und das hat man bei Trump auch deutlich gesehen. Da geht es auch darum zu zeigen, wir machen es einfach. Kann schon sein, dass die sagen, das geht rechtlich nicht oder das hat wirtschaftliche Konsequenzen. Ist mir wurscht, Hauptsache die bleiben weg. Ja. Dennoch, ich habe mir das angeschaut, weil ich das Argument schon gut finde. Also wirtschaftlich, glaube ich, müssen wir nicht reden, wird das nicht funktionieren. Ja, also die Arbeitsmärkte Europas, nicht mehr nur Westeuropas, sondern insgesamt Europas, sind massiv von der Arbeitskraft von Migrantinnen und Migranten abhängig. Im ärmsten europäischen Land Moldau ist es mittlerweile so, dass auch nicht mehr die eigenen Arbeiter in der Erntehilfe tätig sind, sondern die haben mittlerweile Leute aus Bangladesch und Pakistan. Das zeigt schon, dass wir nicht aus Osteuropa die Leute hier anstellen können. Also diese Quelle ist versiegt. Aber auf der anderen Seite ist auch die Frage, wie wird denn diese Festung Österreich sich überhaupt schützen lassen oder umsetzen lassen. Österreich hat insgesamt eine Grenze von fast 3000 Kilometern und man kann ja nicht insgesamt entlang der gesamten grünen Grenze überall alle paar Meter einen österreichischen Polizeibeamten oder Grundwehrdiener positionieren. Das ist einfach nicht durchhaltbar. Ja? Also diese engmaschige Kontrolle in der Form ist auch eine Chimäre, es ist vielleicht auch ein wenig diese Fantasie wiederum einer Härte, eines Dichtmachens, eines Fugendichtmachens, möchte ich sagen, ja, isolieren nach außen und wieder ganz stark die Konzentration aufs eigene. Und das ist aber etwas, und ich glaube, das muss man anerkennen und da muss man hinschauen, worum es da geht, das ist offenbar etwas, was mit vielen Wählerinnen und Wählern resoniert. Ja? Dieses sozusagen nach außen abdichten, wir konzentrieren uns nur auf uns und wir definieren dieses Uns sehr, sehr eng, ethnonational eigentlich.
Kann das damit zu tun haben, dass Menschen überfordert sind von der Komplexität, sie auch die Dinge nicht einschätzen können, von der Geschwindigkeit, Komplexität der politischen Probleme, von der Visions- und Orientierungslosigkeit auch von Politik, dass sie dann sagen, naja, das ist eher, also wir bleiben unter uns, ja. Und wir horchen auf die, die sagen, wir sind die, die euch zuhören und wir sind einer von euch. Ja.
Ohne jetzt zu sehr psychologisieren zu wollen, weil ich bin keine Psychologin, aber ich glaube schon, dass der Impuls eigentlich sehr nachvollziehbar ist. Ja. Es ist eine Art von Dichtmachen gegenüber einer Welt, die zunehmend außer Kontrolle gerät. Also es ist ja nicht nur das Gefühl eines Kontrollverlusts, sondern ich würde sagen, da ist ja tatsächlich eine Form von Kontrollverlust. Der deutsche Soziologe Steffen Mau spricht auch von einer Veränderungserschöpfung. So viele Transformationen, die eins auf dem anderen folgen. Wir haben kaum die eine Veränderung verarbeitet, kommt schon die nächste daher. Man kommt irgendwie nicht mehr mit. Alles triggert einen, alles reizt einen. Man ist auch ständig irgendwie unter Strom. Und da ist dieser Impuls, dicht zu machen, fast menschlich nachzuvollziehen, meine ich. Und deshalb spreche ich eben bei der Härte auch von einer kulturellen Technik, einer Überlebensstrategie teilweise, in einer Welt, die mir als hart begegnet und als unbarmherzig und als dauergereizt, da kann ich eigentlich nur mit dem Dichtmachen reagieren, um überhaupt eine Chance zu haben. Und ich glaube, das ist das große Versprechen eines Donald Trumps, aber auch der europäischen Rechtspopulisten, die sagen, ich halte euch relativ viel fern, mit dem sie euch nie mehr befassen musst. Ja? Unabhängig von den tatsächlichen wirtschaftlichen, rechtlichen, was auch immer Konsequenzen, ich halte euch das fern. Ich
America dicht. First.
Ja. Absolut. Und wir konzentrieren uns nur aufs Wesentliche und vor allem aber, ich bin auf eurer Seite und ich mache es auch einfach. Und ich kümmere mich jetzt gar nicht mehr um all diese rechtlichen oder anderen Bedenken, warum das nicht geht, weil der Rest der Welt kümmert sich auch nicht drum und ich bin da für euch. Und ich glaube, das hat ganz, das verfängt einfach ganz, ganz stark, weil offenbar auch ein gewisses Schutzbedürfnis in dieser Verhärtung und diesem Dichtmachen steckt.
Der nach Umfragen wahrscheinlichste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Friedrich Merz von der CDU-CSU-Unionspartei, hat erst kürzlich vor ein paar Tagen einen 5-Punkte-Plan vorgelegt, der eine Verschärfung der Asyl- und Migrationsregeln vorsieht. Die Union fordert eine permanente Überwachung der Grenzen, außerdem die Zurückweisung ausnahmslos aller Versuche einer illegalen Einreise. Weiters faktisches Einreiseverbot für Personen, die keine gültigen Einreisedokumente haben und die nicht unter die europäische Freizügigkeit fallen. Zitat, diese werden konsequent an der Grenze zurückgewiesen. Dies gilt unabhängig davon, ob sie ein Schutzgesuch äußern oder nicht. In unseren europäischen Nachbarstaaten sind sie bereits sicher vor Verfolgung. Einer Einreise nach Deutschland bedarf es somit nicht. So heißt es in dem Antragsentwurf. Zu den 5 Punkten, die unverzüglich umgesetzt werden sollen, zählt ferner, dass nachvollziehbar ausreisepflichtige Personen unmittelbar in Haft genommen werden. Die Bundesländer sollen außerdem mehr Unterstützung beim Vollzug der Ausreisepflicht erhalten. Weiter soll das Aufenthaltsrecht für Straftäter und Gefährder verschärft werden. Und man sieht also, die Absicht einer solchen Migrationspolitik ist klar. Man will Rechtspopulisten wie der AfD das Wasser abgraben. Allerdings interessanterweise mit den Kernforderungen der AfD im Programm. Wie beurteilen Sie denn diese Taktik?
Ich bin erst gerade vor wenigen Stunden auf eine der neuesten Umfragen gestoßen, wo man eindeutig sieht, es funktioniert nicht, das mit dem Wasser abgraben. Weil laut dem, habe ich mir rausgesucht, RTL-NTV-Trendbarometer ist es so, dass seitdem dieses, die CDU nennt es ja Zustrombegrenzungsgesetz, das sie da vorlegen wollen, ja, seitdem diese Vorschläge im Rahmen dieses 5-Punkte-Plans präsentiert wurden, hat die CDU-CSU um 3 Prozentpunkte verloren und die AfD um 3 Prozentpunkte gewonnen. Warum ist das so? Weil natürlich die CDU dadurch suggeriert hat, ja, das ist wirklich alles wahr, was die AfD sagt. Das ist wirklich ein Problem. Wir anerkennen das. Ja. Dadurch fühlen sich Personen noch einerseits bestätigt darin, dass sie die AfD wählen, wenn jetzt sogar eine ehemals staatstragende Partei wie CDU, CSU denen Recht gibt, ja, deren Positionen übernimmt. Und vor allem natürlich, wenn ich prinzipiell der Meinung bin, Migration ist das größte Problem, das es zu lösen gilt, dann wähle ich natürlich die radikalste Antwort drauf und nicht so eine bisschen verwaschene, weil in der Wahrnehmung steht die AfD, und da kann die CDU machen, was sie will, bei der Migrationsfrage immer noch rechts von der CDU. Und ich glaube, das ist einfach ein Effekt, den wir in vielen Ländern, leider auch in Österreich gesehen haben, dass dadurch nicht den Rechten das Wasser abgegraben wird, sondern dass deren Positionen salonfähig gemacht werden, in den Mainstream Einzug halten. Nicht nur die Positionen, ich würde sagen teilweise auch die Rhetorik, die Art und Weise, wie man über Menschen spricht, diese Form der Hetze, die da auch mitschwingt. All das wird sukzessive übernommen, auch von den anderen politischen Parteien im Spektrum. Und das ist dann natürlich ein Einfallstor, würde ich sagen. Und es kommt auch immer brav weiter, wird weiter geschaufelt von der rechten Seite.
Ja. Nur wird jetzt wahrscheinlich argumentiert werden von dieser Seite, ja, schauen Sie mal, laut Umfragen, 80% der Deutschen sind unzufrieden mit der Migrationspolitik. Da müssen wir doch reagieren.
Ich stelle mir die Frage, und wir haben eigentlich nicht die demoskopischen Instrumente dazu, was messen diese Umfragen eigentlich? Ich würde konstatieren, seit spätestens dem letzten Sommer ist die Migrationsdebatte, Solingen etc. in Deutschland kollabiert, und die Umfragen messen auch nicht nur, aber auch die Effekte einer kollabierten Migrationsdebatte. Dieses Thema Migration wird einem ständig überall vorgespielt. Ich habe vorher schon gesprochen vom Regime-Shift, ja. Niemand will die de facto Themen, die es da gibt, in den Schulen, am Wohnungsmarkt, im Gesundheitssystem kleinreden, aber es wird stark als hauptsächlich der Migration zuzuordnendes Problem geframed. Und ich glaube, das verfängt natürlich. Und es ist interessant, dass gerade die deutschsprachigen Länder da wirklich weit vorne liegen. Schon im Frühling vergangenen Jahres, habe ich mir rausgeguckt, gab es eine Umfrage des European Council of Foreign Relations, so heißt es. Und da kam raus, dass in den deutschsprachigen Ländern ein Drittel der Befragten Migration für das größte Problem halten, in allen anderen europäischen Ländern, auch jenen Ländern, die eigentlich höhere Zahlen an regulärer und irregulärer Migration haben, waren es im Schnitt nur 12%. Und ich glaube, das ist schon auch ein Abbild der Debatte, die dahinter steht, wo wir wieder bei der Frage sind, erst einmal Henne-Ei-Problem, aber auch bei der Frage, welche Verantwortung tragen die Medien, welche Verantwortung trägt die Politik, und vor allem aber, werden dadurch denn, indem wir alles auf die Migrationspolitik fokussieren, tatsächlich diese Probleme im Bildungswesen, im Gesundheitssystem etc., werden die dadurch tatsächlich gelöst?
Wenn Sie jetzt beispielsweise mit solchen Politikern, die ständig über Migration sprechen, diskutieren, könnte ich mir vorstellen, dass Sie irgendwann mal auf den Punkt kommen, wo die dann sagen, Frau Kohlenberger, Sie wollen offenbar Grenzen abschaffen, Sie wollen das ganze Elend der Welt zu uns hereinlassen, Sie wollen kulturelle und nationale Identitäten auflösen, Sie schaffen nur dadurch Konflikte, Sie sind im Wolkenkuckucksheim.
Wir können nicht die ganze Welt retten, war das Zitat.
Genau, ja. Wir können nicht die ganze Welt retten. Sie sind keine Patriotin. Was antworten Sie darauf?
Ja, also erstens mal, das ist interessant, weil das mit diesen Open Borders Aktivistinnen und offene Grenzen, so höre ich tatsächlich sehr, sehr oft. Ich habe in keinem einzigen Buch oder Text oder wie ich immer, bin ich jemals für sperrangelweit offene Grenzen eingetreten oder gar die Abschaffung von Grenzen oder Abschaffung eines Nationalstaats. In Zeiten wie diesen, wo Grenzen völkerrechtswidrig überschritten werden und Gebiete usurpiert werden, also von Russland vor allem, glaube ich, ist das eine nicht durchführbare Aktion und wäre ich auch sehr vorsichtig, dafür einzutreten. Obwohl, Klammer auf, es gibt in der Wissenschaft natürlich, vor allem aus der Ökonomie kommend, Argumente dahingehend. Ich glaube, das ist nur aktuell überhaupt nicht umsetzbar. Es ist aber, wie gesagt, wurscht, weil Realität und Rhetorik liegen weit auseinander. Also man schert sich bei den Vorwürfen nicht unbedingt darum, ob die auf empirische Evidenz fußen. Ich bin halt der Meinung, und ich habe das letztens auch im Rahmen einer Preisverleihung genauso gesagt, dass ich ja Europa im Allgemeinen und Österreich vielleicht im Konkreten, weil ich eine Österreicherin bin, vor allem deshalb auch kritisiere, gerade bei diesen heiklen Asylthemen, die im Kern Menschenrechtsthemen sind, weil ich eine glühende Europäerin und ja auch eine österreichische Patriotin bin. Ich glaube, die wahren Patrioten sind die, die dieses Land, so schön es eh schon ist, noch besser machen wollen, weil sie wissen, dass da noch was möglich ist, ja, gerade auch im Menschenrechtsbereich. Ja. Ich bin zum Beispiel der Meinung, ich finde das schade, dass das nie ein Teil der politischen Debatte war, dass sich das nie ein Politiker sagen hat dran. Ja, wir haben tatsächlich um ein Vielfaches von den Asylzahlen verglichen mit Ungarn. Was ist der Grund? Weil bei uns die Rechtsstaatlichkeit auf Punkt und Beistrich im Asylbereich eingehalten wird. Wir haben ein funktionierendes Asylwesen. Unsere Grenzpolizisten verfahren so human mit Geflüchteten, dass sich die allermeisten, und ich habe mit vielen Grenzpolizisten gesprochen, freiwillig denen anvertrauen, sobald sie die Grenze von Ungarn überschritten haben. Das ist etwas, worauf man als Österreich stolz sein kann. Das habe ich nie gehört. Im Gegenteil, ich höre immer nur, es ist so schlimm, dass wir so hohe Zahlen haben, aber nicht den Hintergrund, was das auch bedeutet und apropos, dass dahinter Schutzgewährung steht.
Apropos, wir haben die niedrigsten Zahlen letztes Jahr gehabt mit 22.000 oder 25.000, glaube ich, Asylanträgen.
Das ist eine seit vielen Jahren. Eigentlich haben wir derzeit das Gegenteil einer Asylkrise, das Gegenteil Teil einer Flüchtlingskrise, aber wir brauchen es ja gar nicht, weil wir können es auch einfach herbeireden. Nicht? So, also das ist schon, finde ich, interessant, wie weit das auseinanderstrebt, weil wiederum ich sehe ganz stark eben diese Diskrepanz zwischen der Migrationsrealität, den Fakten, die da sind, der Empirie, die da ist und was dann damit gemacht wird an Rhetorik und Stimmung.
Heute in den Passagen im Zeitraum. Johannes Kaup im Gespräch mit der Migrationsforscherin Judith Kohlenberger.
Wir haben allerdings Integrationsprobleme, das muss man auch schon sagen. Das ist
auch mitgeschleppte aus der Vergangenheit, würde ich sagen. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Da stellt sich aber wiederum die Frage, wir wissen jetzt überhaupt noch nicht, was in diesen Koalitionsverhandlungen passieren wird, hervorgehen wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es wahnsinnig viele Mittel und eine Ressourcenaufstockung im Integrationsbereich geben wird, was Sprachkurse, Orientierung betrifft, was Arbeitsvermittlung und so weiter betrifft. Das glaube ich eher nicht. Nicht nur aufgrund des Budgetdefizits, sondern generell, glaube ich, wird das keine Priorität sein. Und das wäre aber sinnvoll, um eben diese Themen zu adressieren. Bildungsbereich genauso, Kürzungen wären kontraproduktiv. Wie es ausgehen wird, wissen wir nicht.
Bei der neuen Härte geht es nicht mehr nur um Vertriebene, Geflüchtete, die Feindbilder treffen. Mittlerweile in unserer Gesellschaft auch Andersdenkende, Kunstschaffende beispielsweise. Stichwort Wiener Festwochen letztes Jahr. Ebenso unbotmäßige Medienschaffende, die einfach nur ihren Job für die Gesellschaft machen. Es gibt also so eine neue Gereiztheit, eine Vorverdächtigung, Mobbing, Aggression im gesellschaftlichen Diskurs, allen voran in den sogenannten sozialen Medien. Wo hat das denn seine Ursachen?
Das ist multifaktoriell.
Dachte ich mir.
Die schöne wissenschaftliche Antwort.
Suchen Sie sich mal eine Antwort aus. Ja.
Ich habe auch den Eindruck, so ein bisschen, die Maxime ist, ich unterstelle dem Gegenüber zuerst einmal nicht die bestmöglichen Absichten, sondern die schlechtestmöglichen Absichten. Also es ist so ein bisschen der Diskurs in den sozialen Medien, kommt mir vor, wo ich mal der Meinung bin, wenn der was kritisiert, dann meint es der ganz, ganz böse mit mir. Das ist so ein bisschen die Grundannahme, die natürlich dann auch alles ins entsprechende Licht färbt. Ich habe schon über diesen Kontrollverlust über diesen gefühlten Kontrollverlust gesprochen. Ich glaube tatsächlich, dass das eine ganz starke Rolle spielt, weil da vieles in den Fluss gekommen ist. Und vor allem aber ist uns so ein bisschen, und das ist jetzt die übergeordnete Erzählung dahinter, der Glauben an die Zukunft verloren gegangen. Also ich meine, es ist ein Gemeinplatz, wenn man sagt, früher hat man noch gedacht, den Kindern geht es besser als uns. Und jetzt wissen wir, unseren Kindern wird es wahrscheinlich, wenn wir Glück haben, genauso gut gehen wie uns, aber eigentlich eher schlechter. Und da spreche ich nicht nur von der Klimakrise, sondern eben auch von der Demokratieregression und so weiter und so fort. Eine Welt, wo man nicht genau weiß, was ist dieses Zukunftsbild? Haben wir noch eines? Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, Demokratie und auch demokratischer Streit, der auf Kompromiss aus ist, also diese Auseinandersetzung mit dem anderen. Ich kann ja anderer Meinung sein, aber ich muss generell mal gleiche Fakten teilen. Das ist auch eine Schwierigkeit, zu der wir vielleicht noch kommen. Aber ich muss auch generell der Meinung sein, der will eh auch irgendwie mit mir zu was Gemeinsamen kommen. Das ist uns ein bisschen entglitten. Und das wäre aber dieser demokratische Streit. Und Demokratie braucht aber eben diesen Glauben an die Zukunft deshalb, weil es ja auch bedeutet, sich für Ideen einzusetzen, für Ideale einzusetzen, für eine Vision einzusetzen, die über meine eigene Lebenszeit mitunter hinausgehen, die erst in der Zukunft verwirklicht werden können. Transzendente Ideen, wo ich dadurch auch aushalten kann, gut, bei der Wahl jetzt hat halt irgendwie eine gegnerische Partei gewonnen, aber ich halte fest, ja, an meiner Ideologie, im besten Sinne jetzt gemeint, an meinem Weltbild, weil ich das verwirklicht sehen möchte. Und ich meine, dann spielt ganz stark natürlich noch hinein, dass uns die gemeinsam geteilte Realität zunehmend abhanden kommt, nicht Fake News, künstliche Intelligenz und so weiter. Und genau das trägt aber auch zu diesem, ich muss nochmal zu diesem Kontrollverlust zurückkommen, weil ich glaube wirklich, dass das ein Kern des Ganzen ist. Ich habe momentan nicht das Thema, dass ich zu wenig Informationen habe, sondern ich habe viel zu viel. Ich muss da durchwarten, durch diese Exkremente, Sie haben es gesagt, bis ich überhaupt zu dem einen komme, das für mich hilfreich ist oder das wahr ist. Ja. Und ich glaube, diese Schwierigkeit ist ja auch so dieses Überflutetwerden, auch von Informationen, also von Reizen sowieso. Dadurch kommt ja, glaube ich, auch, kommen diese ganzen Trends auf Social Media und so weiter, sich dann bitte gar nicht mehr triggern zu lassen, ja, überall Triggerwarnung, weil ich schon so überreizt bin und keine weiteren Reize mehr aushalte. Gleichzeitig man aber natürlich die Frage stellen muss, Sie haben Kunst und Kultur angesprochen, wäre nicht die ureigenste Aufgabe von Kunst und Kultur, uns schon irgendwie zu triggern, ja? Von mir aus auch im negativen Sinne, weil ich dadurch erst vielleicht auch zu einer anderen Erkenntnis gelange, die außerhalb meiner viel zitierten Blase, meiner eigenen Komfortzone liegt. Ja? Und glaube ich, das ist uns auch ein bisschen abhanden gekommen, das auch auszuhalten. Ja? Also die Meinung des anderen zwar nicht anzunehmen, aber auch mal auszuhalten, ist sicherlich ein Thema. Und natürlich diese große, überwältigende Komplexität, der wir gegenüberstehen und wo dieses Menschliche oder auch das, was uns zu Menschen macht, so ein bisschen verloren geht. Und da komme ich jetzt natürlich zur künstlichen Intelligenz, weil da stellt sich schon irgendwann einmal die Frage, was ist denn das, was uns zu Menschen macht? Ja, ursprünglich hat man gedacht, wir grenzen uns vom Tier ab, indem wir die Ratio haben und das Tier ist rein das Fleischliche. Jetzt gegenüber der künstlichen Intelligenz ist es irgendwie umgekehrt. Ne? Wir haben das Fleischliche in den Körper, die Ratio ist dort. Also wie, irgendwie schwierig natürlich. Ja, was bleibt dann Ratio, übrig? Ja. Was bleibt übrig?
Ja, noch dazu funktionieren ja gerade die sogenannten sozialen Medien nach Algorithmen, die Empörungen, also die Extreme nach oben spülen, ja? Während die moderaten Stimmen, die vernünftigen Stimmen, die man demokratischen Diskurs einfach brauchen, ja? Die gehen unter, die werden auch sozusagen vom Algorithmus runtergesetzt. Also du kriegst einfach weniger Likes, als wenn du empört bist und dann ist ein ganz langer Thread und die Leute sind unglaublich gereizt und machen da mit. Ja, und sie durchschauen nicht, dass sie dauernd getriggert werden und haben dann auch den Eindruck, na, wir leben ja sowieso in einer gespaltenen Gesellschaft. Stimmt das überhaupt? Leben wir in einer gespaltenen Gesellschaft?
Ich komme vielleicht noch einmal zu den Triggern zurück, weil ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, worum es da geht, ist Aufmerksamkeit. Und ich glaube, Aufmerksamkeit ist wirklich diese neue Währung, die wir haben. Und ein Donald Trump hat genau das verstanden. Es ist egal, ob er positiv oder negativ in den Medien vorkommt, er kommt vor. Er beherrscht die Debatte. Und das allein bedeutet, dass er dadurch auch eine Form der Währung hat, die andere nicht haben. Ja? Und ich glaube, ein Grund, warum die Demokraten dann tatsächlich auch, man kann so sagen, versagt haben im Wahlkampf, war, weil die noch nach diesen alten Regeln gespielt haben. Ja, die haben viele Spenden eingetrieben und die haben brav den üblichen Wahlkampf abgespult. Er hat verstanden, er muss in diese Podcasts gehen, ja, von diesen ganzen libertären Denkern, die ganz stark vor allem von jungen Männern gehört werden, die auch schon stark sich radikalisieren in unterschiedlichen Subkulturen. Und zu der Spaltung, die Sie angesprochen haben, also da gibt es ja auch sehr viel sozialwissenschaftliche Evidenz mittlerweile dazu. Wir sind eigentlich weniger gespalten, als wir meinen. Also es gibt schon noch so etwas wie einen Common Sense. Wir sind keine Kamelgesellschaft, wie das heißt, mit zwei Höckern und einem tiefen Tal in der Mitte und sozusagen die radikalen Enden, sondern wir sind immer noch eine Dromedargesellschaft, ein großer Höcker in der Mitte. Aber was man schon auch gleichzeitig sagen muss, es stimmt schon, dass tendenziell die extremen Enden ein bisschen zugewinnen, beide. Ja? Und vor allem ist es dann, bin ich wieder bei den Medien, es tut mir leid, ohne dass Sie jetzt persönlich gemeint sind, aber was schon die sozialwissenschaftliche Forschung sagt, teilweise ist die Spaltung auch, ich möchte nicht sagen herbeigeschrieben, aber wenn Sie jetzt auf der Straße jemanden fragen, was ist Ihr wichtigstes Thema im Alltag, sagt er nicht, ich will nicht, dass Transsexuelle aufs gleiche Klo gehen wie ich. Das sagt selten wer. Ja, auf der also weiß nicht, ich habe noch niemanden getroffen. Aber wenn man konkret danach fragt und wenn man Artikel nach Artikel nach Artikel hat, ja, dann wird natürlich sehr wohl gesagt, ja, das will ich natürlich nicht. Ja, oder ich will nicht, dass jemand, der als Mann geboren ist, jetzt als Frau lebt, in einer Frauensportart realisieren darf und so. Also das ist sozusagen auch ein wenig diese Wahrnehmung und es macht sich vor allem an gewissen Triggerthemen auf. Und eines dieser Triggerthemen ist halt Migration. Ich bin dazu übergegangen, das Ganze nicht mehr Migration zu nennen, sondern die Migrationspanik zu nennen, weil die ist es eigentlich.
Mhm. Aber man kann zu den Medien auch was erzählen, wir haben hier schon ein paar Mal angesprochen. Das Schwierige ist, man muss verstehen, was Medien eigentlich tun. Ne? Oder Journalisten, Journalistinnen in Bezug auf die Wirklichkeit. Nicht? Wir berichten eigentlich das Neue oder oder Einbrüche in die Ordnung. Wir berichten das, was anders ist, was sich abhebt. Ja. Aber was wir nicht berichten, ist, dass die Welt im Grunde gut ist und dass die Menschen im Grunde gut miteinander umgehen. Dass wir ein Verkehrssystem haben, ein Gesundheitssystem haben, Bildungssystem haben. Ja. Das nehmen wir als total selbstverständlich. Und was wir berichten, ist dann, dass etwas dort in der Schule oder dort nicht funktioniert.
Die Abweichung.
Und die Abweichung wird in der Wahrnehmung der Leute aufgeblasen zur Realität, zur einzigen Realität, über die wir jetzt reden. Ja? Und eigentlich das, was ist, was selbstverständlich ist, was uns aber leben lässt, ja, bleibt unbedankt. Ja? Also das muss man einfach auch wissen. Wir als Journalisten berichten wir über maximal 1% der Wirklichkeit, 99% nicht.
Ja. Wobei sie natürlich, jetzt nehme ich die Medien in Schutz, ja. Wobei sie natürlich auch auf die Nachfrage antworten. Ne? Also es gibt ja immer wieder viele Bemühungen um diesen sogenannten konstruktiven Journalismus, dass man eben auch über das berichtet, was funktioniert, was gut läuft, was schön ist auf der Welt etc. Das hat nicht die Klicks, wie wenn sie sagen, Waldbrand dort und Krise da und überhaupt. Ja? Der Mensch funktioniert auch ein bisschen so. Ich muss natürlich die Gefahr im Auge haben, ja? Wieder so ein Urinstinkt. Aber da bin ich wieder bei dieser Aufmerksamkeit. Ja? Und das weiß ein Trump zu spielen, weil wenn eine Kamala Harris sagt, ja, wir sind alle eins und wir haben da eine vielfältige Gesellschaft, und das funktioniert so und so weiter. Das ist ein bisschen, das hat nicht dieses Element. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig auch, weil wie soll man dann, wir wissen, das ist auch ein umkämpfter Markt natürlich, ein medialer Markt und eine Aufmerksamkeitsökonomie, wie soll man das auch durchhalten tatsächlich, wenn man sich das überhaupt zum Ziel setzen würde, eben auch diese funktionierende, schöne Welt, ja, auch diesen, könnte man sagen, der lange Atem der Geschichte, der eh eigentlich stetig nach oben zeigt, auch wenn es immer wieder Rückschläge gibt, diese Entwicklung zu verdeutlichen, wird, glaube ich, tatsächlich immer schwieriger, ja.
Gegen die neue Härte ist, wenn ich Ihren Ansatz jetzt richtig verstanden habe, nicht das Gegenteil sozusagen Weichheit, Konturlosigkeit, Beliebigkeit oder sowas in
Offenheit, komplett
ja, genau, grenzenlose Offenheit in Stellung zu bringen, sondern worum geht es Ihnen eigentlich dann?
Also ich habe lange überlegt, was ich denn jetzt als Gegenentwurf präsentieren möchte. Und ich habe schon gesagt, das eine war jetzt mit Blick auf konkret die Grenzen und die neue Härte in der Asylpolitik. Da gab es auch ein Spiegelcover mit Olaf Scholz vor einigen Monaten. ich wollte nicht sagen, das Gegenkonzept ist Offenheit, alles auf, alle rein, wie man sagen würde, nicht? Darum geht es überhaupt nicht. Und das finde ich auch jetzt als migrationspolitisches Konzept überhaupt nicht praktikabel. Ich habe mich für den Begriff der Zugewandtheit entschieden. Ja. Und Zugewandtheit bedeutet dieses grundlegende Zulassen einer Nähe zum anderen. Ja. Sich dem anderen mal zuwenden, was nicht heißt, dass ich im Bausch und Bogen alles hereinlasse, was der andere anbietet, aber den mal in den Blick nehme. Ja. Dieses Antlitz des anderen überhaupt mal sehe, näher kommen lasse und durch diese Nähe auch ein wenig das Anderssein des anderen abbauen kann. Und das ist jetzt nochmal auf einer übergeordneten Ebene etwas. Man könnte auch sagen, es ist eine Form der steten und konsequenten Humanisierung des anderen, die da eingefordert wird, wieder als Grundbedingung für alles andere, was sich davon ableiten lässt. Aber ich glaube, man kann es natürlich auch in konkrete Politiken umsetzen. Ja? Also es ist schon etwas, was dann auch, die Engländer würden sagen, actionable ist. Ja? Man kann es in die Implementierung bringen. Das eine ist, glaube ich, ganz deutlich, dass natürlich zu Ende gedacht eine Politik der Zugewandtheit eine Form der gewaltlosen Grenzpolitik sein muss. Das klingt jetzt sehr banal, aber dort sind wir bei weitem nicht. Ja? Und das mal einzufordern geht vor allem dann, wenn ich bedingungslos die Menschlichkeit des anderen, nämlich jenen, der da an der Grenze ankommt, in den Mittelpunkt stelle, weil ich dann gar nicht mehr fähig bin, denke ich tatsächlich, diese Form der Gewalt anzuwenden. Und ich möchte noch jetzt ein konkretes Beispiel nennen, weil es so aktuell ist. Was ich auch als eine Politik der Zugewandtheit sehen würde. Es ist interessant, dass nach der Ankündigung von Donald Trump, dass er jetzt ernst machen wird mit den Massendeportationen, sich einige Städte in den Vereinigten Staaten als sogenannte Sanctuary Cities, also Zufluchtsorte, selbst deklariert haben. Manche haben das schon vor Jahren getan, manche haben diesen Status erneuert. Und die haben offen gesagt, wir werden gewisse, aus unserer Sicht auch rassistische Immigrationspolitiken, die die Trump-Regierung gedenkt umzusetzen, die werden wir nicht implementieren. Das heißt, wir werden zum Beispiel nicht zulassen, dass in unseren Kirchen, in unseren Schulen, in unseren Community Centers Razzien durchgeführt werden von der Bundespolizei. Wir werden Menschen nicht ausliefern, die undokumentiert sind. Oder wenn die Menschen keine bundesweiten Ausweispapiere bekommen, bekommen sie City-IDs, mit denen sie gewisse Services der Stadt in Anspruch nehmen können. Die Kinder dürfen in unsere städtischen Schulen gehen, auch wenn ein Trump sagt, das ist nicht möglich. Und das ist eine Form des Widerstandes, kann man sagen. Ist auch die Frage, wie lange das durchzuhalten ist. Aber ich glaube auch eine Form der Politik, die eigentlich, da bin ich ganz am Anfang unseres Gesprächs wieder, relativ gescheit ist, weil was ist davon gewonnen, wenn ich einen eigentlich großen Anteil der Staatsbevölkerung an keinerlei Services und Ressourcen der Stadt teilhaben lasse. Wir haben es in Wien ganz konkret während der Coronavirus-Pandemie gesehen, wo man sehr bewusst auch Menschen ohne Aufenthaltsstatus, die irregulär aufhältig sind, Zugang zur Gesundheitsversorgung, Zugang zu Impfungen verschafft hat, weil man verstanden hat, jeder nicht geimpfte Mensch ist eine Gefahr für alle anderen auch, weil wir hängen halt alle zusammen, ob wir es wollen oder nicht. Und das ist, glaube ich, eine, wie gesagt, nicht nur zugewandte, empathische Politik, sondern eigentlich auch eine sehr gescheite und, meine ich jetzt positiv, rational agierende Politik.
Welche menschlichen Erfahrungen haben denn das Potenzial, uns aus dieser Verhärtung zu befreien? Also was verstärkt denn Mitgefühl und Hilfsbereitschaft? Was kann man da aus der Wissenschaft sagen?
Es ist immer der konkrete andere. Es ist nie der abstrakte. Also Flut oder eine Gruppe von Menschen, Flüchtlingswelle und so weiter, diese ganzen Terminologien alleine, die sind unglaublich abstrakt, die sind teilweise bedrohlich und da kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Es ist immer der konkrete andere. Das hat auch Hannah Arendt gesagt. Sie hat immer gesagt, es gilt, sich an die Stelle jedes konkreten anderen zu denken. Ja?
Also jemand
Position,
sein.
Position, ganz genau.
Jemand
ja?
sein.
Absolut, ja. Und das ist eine Erfahrung, ich meine, da gibt es auch mittlerweile empirische Belege dafür, da gibt es diese sozialwissenschaftliche Kontakttheorie, die besagt, Vorurteile, Ressentiments zwischen zwei sich feindlich gegenüberstehenden Gruppen können am besten durch den direkten Austausch, den direkten Kontakt abgebaut werden. Ja. Kann man auch fördern, das wird teilweise auch in, weiß nicht, so banalen Kontexten wie Teambuilding angewandt, indem man gemeinsam eine Aufgabe löst, gemeinsam ein Projekt hat, ja. Sich wieder für etwas, da bin ich bei der Zukunftsvision, für etwas gemeinsam einsetzt. Das hilft natürlich, aber vor allem erlaubt es mir, auch was Gemeinsames zu sehen und zu erfahren, der andere, der mir gegenüber ist, der ist halt nicht nur Flüchtling, sondern der ist auch Familienvater und der hat einen Beruf und der hat Vorlieben und Hobbys und so weiter. Und diese Form der Humanisierung ist eigentlich das allererste und grundlegendste, um dann auch wirklich diese Zugewandtheit zuzulassen. Ja.
Und grundsätzlich gefragt, also was aktiviert denn eigentlich eher unser Mitgefühl als unsere Gleichgültigkeit?
Ich glaube, das lässt sich so in der Form gar nicht sagen, was es eher aktiviert. Ja. Also das eine ist sicherlich diese Konkretisierung, die es braucht, ja, dass ich jemanden vor mir haben muss. Aber es geht schon im darüberliegenden Sinne auch darum, selber ein Gefühl der Sicherheit in der eigenen Identität zu haben. Also es ist wirklich dieses Beides. Und da bin ich ja wieder bei dieser Frage, warum es vielen nicht gelingt. Ja? Wenn ich in meiner eigenen Identität, ob das die nationale Identität ist, ob das die geschlechtliche Identität ist, was auch immer, sehr verunsichert bin und selber nicht weiß, wo ich denn bin, wo mein Konkretes ist.
Oder mich ausgeschlossen fühle.
Absolut. Ja. Oder ausgeschlossen fühle. Ja? Und wie gesagt, das Gefühl ist das Wichtige. Ja. Abstiegsängste habe, ja, also auch ganz stark die empirische Evidenz, die zeigt, es sind nicht die bereits ökonomisch Abgehängten, die vermeintlichen Deplorables, wie es Hillary Clinton im Wahlkampf unglücklicherweise genannt hat, die vor allem für einen Donald Trump stimmen oder für europäische Rechtspopulisten, sondern es sind interessanterweise die häufig anhand ihres Einkommens oder anhand ihres Hintergrunds jetzt eher dem Mittelstand zuzuordnen wären, aber Abstiegsängste haben, Bedrohungsgefühle haben, ganz stark den Eindruck haben, da verändert sich so viel, mein Status wird angegriffen und dann aber ist der andere, ja, der vermeintlich das vollzieht, diesen Angriff, natürlich viel mehr Bedrohung als in irgendeiner Weise Inspiration, Innovationsquelle oder was auch immer. Also ich glaube, neben dem, was der andere leisten kann und wie man sich dem anderen zuwendet, ist das schon auch ein Thema der eigenen Verortung auf der Welt.
Aber meine Fantasie wäre gewesen, dass sozusagen Menschen mehr Mitgefühl entwickeln und Empathie und Solidarität, wenn sie selbst auch schon Leid erfahren haben. Mhm. Und dadurch, wenn man so will, eine offene Wunde haben. Also ich meine, jetzt nicht total traumatisiert muss das nicht sein, aber selbst ein Stück weit schicksalshaft nachempfinden können. Ja. Wie geht's denn dem oder der in dieser Situation? Das muss ja nicht nur Geflüchtete sein, da gibt es ja viele, viele, viele andere Beispiele in unserer Gesellschaft, die es schwer haben. Ne?
Also da gibt es interessanterweise auch Studien dazu, dass entgegen der populären Annahme in wirklichen Krisensituationen, beispielsweise bei Naturkatastrophen, die erste Reaktion oft eine ganz besondere Form der Solidarität ist. Also wo Menschen, die von Naturkatastrophen betroffen sind, unmittelbar versuchen, auch ihrem Nächsten zu helfen, ihren Nachbarn zu helfen. Also das, was man in den ganzen Katastrophenfilmen sieht, ja, die plötzlich wird die Menschheit eins, weil da kommt der Asteroid auf die Erde, die stimmt wirklich am Anfang, nur am Anfang. Ja. Man hat es auch bei uns bei der Coronavirus-Pandemie gesehen, wenn man sich an den ersten Lockdown erinnert, das ist lange, lange her, aber tatsächlich gab es da ganz am Anfang, ja, es ist leider dann von anderen Dingen übertünkt worden, da komme ich dann dazu, warum das so war, aber ganz am Anfang gab es tatsächlich dieses Gefühl, schau auf dich, schau auf mich und so, ne, wie diese Mottos hießen, man ist einkaufen gegangen für die älteren Nachbarn, man hat sich solidarisch gezeigt, ich kann mich erinnern, das war wunderbar, bin ich einmal spazieren gegangen im Wiener Prater, sind mir alle Männer, die mir entgegengekommen sind, auch ausgewichen im großen Bogen, ist nie wieder später passiert, aber das war auch irgendwie, also das Rücksicht, ja, das Rücksicht war das, weil man musste Abstand halten. Also so, ja. Im zweiten, dritten, vierten Lockdown war das alles nimmer. Da, glaube ich, geht es auch um die Frage, was macht dann die Politik, ja, und können wir, glaube ich, auch diskutieren, da ein bisschen diese Frage, wie sehr steht jetzt Schutz der Gesundheit vor Schutz von demokratischen Grundrechten, wie sehr hat eine Impfpflicht vielleicht eher dazu gesorgt, zwei Kategorien von Menschen zu schaffen, als das Gemeinsame zu betonen, müssen wir nicht alles wieder aufrollen. Aber im Grunde gibt es tatsächlich diese Studien, die das zeigen. Die eigene Erfahrung eines absolut Zurückgeworfenseins auf das banalste Menschliche, auf das nackte Überleben, lässt mich auch empathischer sein für alles andere. Und dann ist das natürlich besonders nachhaltig, wenn ich das rüberretten kann in den späteren Alltag, wo ich wieder geschützter, etablierter, abgesicherter bin und trotzdem aber diese Empathie für den anderen bewahre.
Gegen die neue Härte, was können wir tun, um gesellschaftlich jetzt wieder Vertrauen zu schaffen oder das Vertrauen zu stärken, das noch da ist? Also wenn man so will, ein Common Ground, eine gemeinsame Basis zu schaffen, die außer Streit ist. Und man kann politisch ja jeglicher Meinung sein, kulturell auch jeglicher Meinung sein. Ja? Aber dass man außer Streit stellt eine menschenrechtliche Basis, wie wir miteinander umgehen, den demokratischen Diskurs, damit auch die Jungen wieder Hoffnung haben für die Zukunft, die momentan fast in Depression versinken, also angesichts des Zustands der Welt?
Die Antwort ist wahrscheinlich sehr breit und steht wieder aus ganz vielen unterschiedlichen Punkten, aber vielleicht, wenn ich nur mich auf ein paar fokussieren kann. Also sicherlich geht es darum, dieses produktive, konstruktive Streiten wieder zu lernen. Ja. Ich hatte erst gestern eine Veranstaltung von der Initiative Mehr Krebs, bei der ich mich auch engagiere, wo wir versucht haben zu verdeutlichen, wie dieser Prozess gelaufen ist, dass da Personen aus ganz unterschiedlichen Lebensrealitäten, zum Beispiel eine Klimaaktivistin und ein Industrievertreter, gemeinsam sich relativ rasch und gut auf eine gemeinsame klimaaktivistische Form der Industriepolitik einigen könnten, sagen wir so, ja, also auf etwas, was getan werden muss. Und das geht halt, glaube ich, nur dann, wenn man zuerst mal dem anderen unterstellt, der will eh auch wirklich was, ja, was ich auch will, der will tatsächlich, dass das gelingt und der ist nicht am Scheitern interessiert, sage ich deshalb, wenn man bei aktuellen oder auch vergangenen Koalitionsverhandlungen manchmal einen Eindruck hat, manche wollen vielleicht gar nicht. Aber auch, glaube ich, dieses grundlegende Vertrauen, der andere ist auch zu Kompromissen bereit und zu konsensfähig. Ja. Und das ist natürlich auch ein gewisses Entgegenkommen, ein Vertrauensvorschuss. Ich unterstelle dem anderen, dass der genauso wie ich bereit sein wird, Abstriche zu machen von seinem idealen Plan, den er im Kopf hat. Ich glaube, das ist ganz, ganz grundlegend. Und ich habe zuletzt ein sehr interessantes Buch gelesen eines amerikanischen Psychologen, der unter anderem argumentiert, dass der Grund, warum uns das, was ich jetzt beschrieben habe, immer schwerer fällt im Alltag, ich muss sagen, mir fällt das auch immer schwerer, ja, ist tatsächlich, weil wir, da gibt es viele Studien dazu natürlich, in eine stärkere Vereinzelung, Individualisierung und auch Vereinsamung, könnte man sagen, hineingeraten sind, wo wir eigentlich diese sogenannten Mid-Level Contacts, nennt er das, verloren haben. Was wir ganz stark haben, ist der engste Kreis, die engste Familie, die Kernfamilie, die irgendwie eine homogene Meinungsblase meistens ist für uns, ja, so ein bisschen Wohlfühl. Da werde ich jetzt nicht so getriggert, die kenne ich alle sehr, sehr gut. Ja. Und selbst wenn die anderer Meinung sind, kenne ich aber ganz genau, was deren andere Meinung ist. Und dann habe ich das große Übergeordnete, der dritte Ring sozusagen, das wäre diese Form von Kult oder ja, man könnte auch irgendwie sagen, so das ist diese große Gruppe, der ich angehöre, auch im politischen Sinne. Ja, das ist etwas, was ein Donald Trump gut zu aktivieren weiß, einfach dieses Tribal-Dasein. Ja. Und dann diese Mid-Level-Contacts, die uns abhanden kommen, das sind eigentlich lose Bekanntschaften, die aber tatsächlich uns ein bisschen darin üben, auch Unterschiede auszuhalten. Ja. Das Beispiel, das er in diesem Buch nimmt, das fand ich sehr eindringlich, das war zum Beispiel in einer Elterngruppe, muss ich aushalten, dass manche Eltern darauf bestehen, dass die Mitbringsel bei irgendeinem Schulfest nur vegan und glutenfrei und weiß ich nicht was sein dürfen. Das macht allen anderen das Leben schwer, aber ich muss mich irgendwie arrangieren damit. Ja. Und ich muss aushalten, dass es sozusagen auch noch Personen gibt, die halt die Dinge anders sehen, die Dinge anders gestalten wollen. Und da muss ich aber, weil es keine Alternative gibt, ich muss irgendwie mit denen zusammenkommen. Und das ist sozusagen, das ist eine Theorie in der Sozialwissenschaft, ist etwas, was zunehmend weniger wird, weil es uns immer leichter gemacht wird, im Virtuellen sowieso, aber auch sonst im Alltag, nur in der eigenen Blase zu verhaften, uns dort halt einfach heimelig fühlen und wir dadurch ein bisschen verlernt haben, uns auch diesem anderen auszusetzen, das andere halt auch einfach anders sein lassen, sage ich mal, weil uns das im negativen Sinne sehr reizt. Ja. Und das wäre sozusagen das Fundament für einen gelungenen Streit, könnte man meinen. Ja. Dafür, dass man halt auch so streitet, dass man wieder zusammenkommt zu etwas, weil man auch gewillt ist, dem anderen ein Stückchen entgegenzukommen.
Weil es um etwas geht.
Ganz genau.
Ja, das Leben. Judith Kohlenberger, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Danke sehr. Vielen Dank.
In den Passagen brachten wir heute die Zusammenfassung eines Gespräches, das Johannes Kaup mit der Kulturwissenschaftlerin und Migrationsforscherin Judith Kohlenberger führte. Aufgenommen haben wir es am 18. Jänner im Radiocafé des Radio Kulturhauses.